Advent heißt Ankunft. So, was kommt denn? Die Müllabfuhr kommt bei uns immer dienstags und mittwochs kommt dann die Straßenreinigung. Die kommt auch, aber Advent bedeutet jetzt mal so ganz speziell, dass Gott kommt. Und er kommt nicht mit Pomp und Blitz und Donner und Erdbeben, sondern er kommt auch nicht zum G20-Gipfel, sondern er kommt zu den Minijobbern und den Aufstockern und den Kriegstraumatisierten in den Flüchtlingsunterkünften und zu den Bettlern auf dem Wert und zu den vom Missbrauch traumatisierten Kindern. Da ist Gott dann zu finden. Der erste Effekt, der sich daraus ergibt, egal wo du bist, Gott ist immer unter dir. Du musst also nicht Dauerhai sein wie Elon Musk, um irgendwie Gott wahrzunehmen. Es reicht einfach nur, du zu sein. Reicht völlig aus. Jetzt überleg mal, wo bist du denn gerade? Wie geht's dir? Vielleicht recht entspannt, so in der Vorweihnachtszeit, gesellschaftlich anerkannt, hast Freunde, bist finanziell einigermaßen sicher, trotz Inflation. Ja klar, da ist die ein oder andere Krankheit und das Alter kommt so nach und nach. Ja, die Situation mit Krieg und Umwelt und Politik im Land, das macht dich traurig, vielleicht auch sogar wütend, aber eigentlich so und im Prinzip ist eigentlich alles im grünen Bereich. Oder bist du gerade ganz am Boden, so richtig zerstört? Du liegst quasi am Boden und hast noch die Angst abzustürzen. Körper kaputt, Seele unter Dauerstress, Psyche in Depression und dann auch noch Pleite. Der Tod wäre eine Lösung, aber der kommt nicht. Oder vielleicht bist du irgendwo dazwischen, zwischen diesen Extremen. Und dann, ob du oben oder unten bist oder dazwischen, Gott ist immer unter dir. Du siehst ihn nicht, aber mach mal die Augen zu und versuch mal unter dich zu gucken. Gott ist unter dir, er trägt dich, er ist deine Basis. Und zwar völlig unabhängig davon, ob du das glaubst oder nicht. Viele Menschen wissen es nicht, aber Gott ist es trotzdem, die Basis für unsere Existenz. Wenn du glaubst an Jesus Christus, dann pumpt er dich auch noch mit dem Heiligen Geist voll, damit du mit ihm kommunizieren kannst. Dass Gott unter dir ist, das heißt ja nicht, dass er schwächer wäre als du. Er ist ja Gott, er ist in Wirklichkeit unfassbar stark, er trägt dich und alle anderen. Das muss mal einer hinkriegen, diese Stärke. Und wenn wir so nach Weihnachten gucken, da liegt dann dieses Kind in der Futterkrippe, dieses Kleine, und ist der Schöpfer des Universums. Dieses Baby da, der Säugling. Und während er da so liegt und gestillt wird und in die Windeln macht, sorgt er dafür, dass die Monde um die Planeten kreisen und die Planeten um die Sterne. Und dieser Gott, diese Macht, die liegt da und streckt die Ärmchen zu dir aus und blubbert so vor sich hin. Er hält es aus, dass die Menschen ihren eigenen Willen haben. Sterne haben nicht ihren eigenen Willen. Die sind relativ leicht zu regulieren und dirigieren, aber Menschen haben ihren eigenen Willen. Und es ist unerträglich manchmal, was sie mit ihrem Willen anstellen. Brutal, hinterhältig, böse, tödlich. Sicher, es gibt viel Gutes, was man mit seinem Willen machen kann. Aber es gibt auch sehr viel, was richtig, richtig wehtut. Kennt ihr den Film Independence Day von Roland Emmerich? Das ist so in den 80er Jahren gewesen. Sehr schön, also sehr spannend. Da greifen außerirdische Raumschiffe die Erde an und am Ende arbeiten alle Völker der Menschheit zusammen, um sich zu verteidigen und um sich zu retten. Und es ist natürlich ein Hollywood-Film, das heißt, der US-Präsident ist an der Spitze dieser mächtigen Bewegung. Kann man sich heute nicht mehr so vorstellen, aber damals war das noch okay. Die Erde wird gerettet, weil alle Menschen zusammenhalten. Wow, Schön. Jetzt mal kurz angenommen, da wären wirklich Aliens, die uns angreifen. Würde die Menschheit zusammenarbeiten? Was meint ihr? Nö. Sie würden sich gegenseitig in den Rücken fallen und sich gegenseitig den Außerirdischen opfern, um gute Geschäfte mit den Außerirdischen zu machen. Könnte davon ausgehen. Die Weltklimakonferenzen haben ja super tolle Vereinbarungen getroffen, aber habt ihr je die Nachricht gehört, dass erzählt würde, die Vereinbarung XY der Klimakonferenz aus dem Jahr sowieso ist erfolgreich umgesetzt worden? Diese Nachricht gibt es nicht. Die Vereinbarungen werden nicht umgesetzt oder nur teilweise, auf jeden Fall wirkungslos. Und warum? Weil sich jeder der Nächste ist. Niemand ist bereit, irgendetwas von sich zu opfern, damit andere überhaupt überleben können. Und auf diese Weise vernichtet sich die Menschheit mittelfristig selber. Die brauchen keine Aliens. Überhaupt nicht nötig. Und dann ist da der allmächtige Schöpfergott und liegt in der Futterkrippe und hält das aus. Der hatte mal die Menschheit geschaffen, damit sie sich gegenseitig ergänzen sollte. Wir sollen uns ergänzen, damit das Leben funktioniert. Und sie sollten für Gott, den Schöpfer, ein Gegenüber sein, ein Partner mit eigenem Verstand und Intelligenz und Willen, mit dem man die Welt gestalten kann. Und jetzt gucken wir uns an, was der Mensch mit seinem Verstand und seinem Willen so alles anrichtet. Advent. Gott kommt und er ist unter dir und trägt dich und er erträgt dich auch. Wenn du an Jesus glaubst, dann beschenkt er dich mit seinem Heiligen Geist, damit ihr kommunizieren könnt. Du sollst sein Kind sein, du wirst liebevoll umhüllt von seiner Gegenwart und dann kannst du dich in ihn fallen lassen. Da ist dann Frieden. Er hält dich und er hält dich aus und er beschenkt dich mit göttlicher Liebe, damit alles besser wird, gut wird. Darum liegt er am Holz, im Holz der Krippe, damit er unter dir sein kann. Und darum wird er am Holz des Kreuzes hängen, damit er auch dann, wenn du tot bist, immer noch unter dir sein kann und du nicht verloren gehst, sondern er dich trägt. Menschen, die sich von Gott tragen lassen, die werden dann selber zu seinen Botschaftern. Sie werden selbst zu Dienern des Menschen, die unter den Menschen sind, um sie zu tragen und zu fördern und zu stützen. Jetzt lasse ich mal den kleinen Historiker raus. Erstes Jahrhundert in Europa, das Römische Reich. Die christliche Gemeinde wächst wie Giersch. Kennt ihr Giersch? Das ist dieses Unkraut, was man aus dem Garten rupft und wenn man alles weggemacht hat und denkt, jetzt ist es weg, am nächsten Tag ist es wieder da, weil es nämlich unterirdisch weiter wächst und knospt und dann am nächsten Tag alles wieder da ist. Man kann es nicht vernichten. Und die Christen waren für den Kaiser in Rom wie Giersch. Die gingen einfach nicht weg und verbreiteten sich immer weiter. Hunderttausende Christen unterwanderten damals die Gesellschaft. Sie lebten nämlich ein ganz merkwürdiges Leben. Sie engagierten sich in aufopferungsvollen Taten der Liebe. Sie liebten ihre Feinde und vergaben ihren Verfolgern. Sie kümmerten sich um die Armen und gaben den Hungrigen zu essen. Und zwar nicht nur ihren eigenen, auch denen, die nicht zur Kirche gehörten oder Gemeinde gehörten, wurden mitversorgt. Und im brutalen Alltag der römischen Herrschaft war das so atemberaubend anders als alles, was die Leute bis dahin gesehen hatten. Und die warfen auch die hierarchischen Systeme komplett durcheinander. Es gibt Aufzeichnungen darüber, dass Sklaven und Frauen und auch weibliche Sklaven Gemeindeleiterinnen wurden. Steht jetzt so nicht direkt in der Bibel, aber es gibt Aufzeichnungen aus den ersten 3 Jahrhunderten darüber. Die haben also alles über den Haufen geworfen und der Einfluss war so beispiellos, dass der Kaiser Julian im 4. Jahrhundert fürchtete, dass die Christen das Reich übernehmen. Kaiser Julian. Deswegen gab er folgende Anordnung an seine Beamten, Zitat: Sobald die ruchlosen Christen bemerkten, dass die Armen von unseren Priestern vernachlässigt wurden, übten sie sich in Wohltätigkeit. Und in ihrer größten Bosheit haben sie dank solcher Wohltaten die Vorherrschaft in der Gesellschaft errungen. Die sind was böse, war diese Christen, Mann, Mann. Wie man Kindern Kuchen schenkt, um sie nach 2 oder 3 Malen zum Mitgehen zu überreden und sie dann, wenn sie weit weg von ihren Freunden sind, auf ein Schiff verfrachtet und als Sklaven verkauft. Auf diese Weise, sag ich, beginnen die Christen mit ihrem Liebesmahl und das Ende ist, dass sie sehr viele zum Christentum führen. Also zunächst mal schockierend, dass es für den Kaiser offensichtlich völlig selbstverständlich ist, Kinder wegzulocken, um sie als Sklaven zu verkaufen. Also was ist das für eine Gesellschaft? Das ist irre. Müssen wir aber gar nicht unbedingt drauf zeigen und den Kopf schütteln, was das für eine verrottete Gesellschaft wäre. Wir haben selber genug Kinder, die durch Missbrauch jeder Art zu lebenslangen Sklaven ihres Traumas werden. Also gucken wir mal nicht zu hochmütig in die Antike. Kaiser Julian fürchtete, dass die Christen mit ihrer Nächstenliebe zu viele Untertanen für sich gewinnen würden und er startete eine Offensive. Jawohl. Er forderte seine Beamten und Priester auf, die Christen an Liebe zu übertreffen. Und er ordnete an, ein System der Essensvergabe aufzubauen und Pensionen für arme Reisende zu bauen. Er schreibt nämlich, Zitat: Wir müssen begreifen, dass das gottlose Christentum am meisten gefördert wurde durch ihre Menschlichkeit gegenüber den Fremden, durch ihre Fürsorge für die Bestattung der Toten, was damals so wahnsinnig teuer war, dass sich das nur wenige leisten konnten, und durch die angebliche Heiligkeit ihres Lebens. Und weiter schreibt er darum, Zitat: Ich glaube, wir sollten wirklich und wahrhaftig jeder dieser Tugenden ausleben, denn es ist peinlich, wenn die gottlosen Christen nicht nur ihre eigenen Armen versorgen, sondern auch unsere, dann sehen alle, dass unsere Armen offenbar keine Fürsorge von uns bekommen. Das war dem peinlich. Die Christen waren dem so richtig peinlich. Kaiser Julians Sozialprogramm ist übrigens grandios gescheitert. Er konnte die Priester und die Beamten, die in der Regel sehr wohlhabend waren, er konnte die nicht motivieren, sich für die Armen einzusetzen, statt selber Reichtum weiter anzuhäufen und die Armen auch weiter schön auszunutzen. Das ist ja heute nicht ganz anders. Julian verstand nicht, dass die Christen vom Heiligen Geist mit Liebe erfüllt sind. Christen damals und heute sind von der Gnade Gottes motiviert, ihr Leben zu gestalten. Die Botschaft, dass Gott die Menschen so liebt, dass er in dem Holz der Futterkrippe Mensch wurde und dass er sich am Holz des Kreuzes für die geliebten Menschen opferte, diese Botschaft füllten die Christen damals mit Leben, indem sie Liebe lebten. Und diese Botschaft sollen wir auch mit Liebe, mit Leben füllen. Dem gewöhnlichen Römer damals war das völlig absurd. Die heidnischen Götter scherten sich in der Regel nicht um die Menschen. Im Elend des Römischen Reiches redeten die Christen aber dann von der Liebe Gottes und lebten auch danach. Und das war auffällig. Bei denen waren alle willkommen, und zwar ungeachtet ihrer sozialen Stellung oder der Volkszugehörigkeit. Und Adlige umarmten ihre Sklaven und sie waren Brüder und Schwestern im Herrn, in der Gemeinde und sie gehörten zusammen. Damals war in der patriarchalen Gesellschaft, da kriegte man lieber Jungs als Mädchen, weil man mit Jungs besser leben konnte. Mädchen waren immer irgendwie nur teuer. Und wenn ein Hausvater zu viele Mädchen bekommen hatte, ab 3 war Schluss. Wenn das vierte Mädchen kam, wurde das einfach weggeschmissen. Das war damals so. Die Christen wussten das. Und die sind regelmäßig rumgegangen und haben geguckt, wo sie die ausgesetzten Säuglinge finden können und haben denen das Leben gerettet zu Hunderttausenden. Und das fiel natürlich auf in der Gesellschaft. Und dann haben die sich gefragt, was machen die da? Was sind das für Leute? Die hatten eine zügellose Neugier, die Römer, und haben mal genau hingeguckt. Paulus schreibt, dass die Christen, sie sollen in allem die Lehre Gottes schmücken. Wir sollen ein Schmuck für die Lehre von der Liebe Gottes sein. Wir sollen ein Schmuck für die Lehre von der Liebe Gottes sein. Ja, nun sind ja glücklicherweise heute unsere sozialen Verhältnisse anders als damals im Römischen Reich. Man macht sich hier für Arme stark. Wir haben die Tafeln und viele andere soziale Einrichtungen. Man pflegt Gemeinschaft über soziale und nationale Grenzen hinweg. Dafür muss man heute nicht mehr Christ sein. Das ist auch gut so. Nur das kippt. Schon wird Politik angestrebt, die auf Kosten der Armen und der Fremden und der Kinder geht. Das fängt gerade an. Der Gedanke vom Sozialstaat wird zunehmend wegdiskutiert. Ich meine da keine besondere Partei, das ist in allen Parteien so. Ja? In unserer Kultur, guckt mal in die Stadt, in die Verwaltung. Der Gedanke vom Sozialstaat wird wegdiskutiert. Ich habe in den 1980er Jahren im Wirtschaftsstudium vom Sozialstaat, von der sozialen Marktwirtschaft gelernt, wie die funktioniert. Boah, was waren wir damals stolz darauf. Soziale Marktwirtschaft in Deutschland, wie toll ist das, dass das nach dem Krieg so durchgesetzt wurde und das super funktioniert und keiner unter die Räder kommt. Heute unterrichtet man asoziale Marktherrschaft. Wir müssen tun, was die Märkte sagen. Wir müssen die Märkte befriedigen. Werden wir dann irgendwann wieder solche Verhältnisse haben wie im alten Rom? Die Reichen werden reicher und beuten die anderen aus. Guckt in die Welt. An allen Ecken und Enden in der Welt wird genau das gerade eingeführt. Und wer anders ist, der wird gewaltsam entsorgt. Wenn das bei uns so sein wird, dann müssen die führenden Persönlichkeiten unserer Gesellschaft von uns Christen das sagen, was damals Kaiser Julian über die Christen sagte. Die Christen waren dem Kaiser peinlich und wir müssen der Gesellschaft peinlich sein. Sie sollen sagen, wir müssen begreifen, dass die christliche Gemeinde am meisten wächst durch ihre Menschlichkeit gegenüber den Fremden, den Kindern, den Armen und wegen der Heiligkeit ihres Lebens. Wir müssen den Führenden bei uns so peinlich sein, wie unsere Glaubensväter und Glaubensmütter in der Antike dem Kaiser damals peinlich waren. Wenn wir darüber nachdenken, wie wir unser Gemeindeleben gestalten, auch wie wir unser persönliches Christenleben gestalten, dann könnte man vielleicht den Qualitätsmaßstab nehmen, das wäre dem Kaiser so richtig peinlich, was ich da gerade mache. Halleluja, preist den Herrn. Es ist im Sinne Gottes und seiner Liebe, aber das wäre dem Kaiser richtig peinlich. Damals war die Botschaft von dem Gott, der in der Futterkrippe liegt, überraschend. Es war anstößig. So ein Gott liegt nicht irgendwo in so einer schmutzigen Krippe. Das war damals was völlig Neues. Heute ist das nicht mehr anstößlich. Wir feiern das jedes Jahr, wir kennen es ganz genau und wir machen uns gar keine Gedanken mehr darüber, was das bedeuten könnte für unseren christlichen Lebensstil. Was bedeutet Weihnachten für unseren christlichen Lebensstil in Deutschland? wenn unser Lebensstil so überraschend sein soll wie damals im Römischen Reich. Advent, Gott kommt, bald wird er da sein und dann liegt er da wieder in der Krippe. Lasst uns in den Wochen bis Weihnachten mal genau unseren eigenen christlichen Lebensstil beobachten. Was von dem, was du tust und sagst, ist in erster Linie von deinem Glauben an Jesus motiviert? Was von dem, was du tust und sagst, ist in erster Linie von deinem Glauben an Jesus motiviert? Und was davon könnte die Menschen der Gesellschaft überraschen? Und was wäre so gut und heilig, dass es dem Kaiser peinlich wäre? Heiligabend stehen wir dann mit den Obdachlosen und den Bettlern und den psychisch Kranken und den Traumatisierten und den Hirten damals an der Krippe. Und wir können dann mal gedanklich mit denen darüber reden, was das Leben für sie bedeutet und uns überlegen, was bedeutet es denn für uns, diesem Gott zu gehorchen und diesem Jesus Christus nachzufolgen, der uns so sehr liebt, dass er Mensch wurde. Amen.